Feld und Haukapp. Das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.
Ich würde dann auch ungern hören, dass in 2 Jahren wieder das große Stöhnen kommt, dass man jetzt doch die Hilfe vom Staat braucht, um das billige Gas zu bekommen.
Diese Art der Übertreibung, die dann zu medialer Hysterie und zu großen Sorgen in der Bevölkerung führt, die kann man sich eigentlich auch sparen.
Ob die Europäische Zentralbank jetzt so schnell zu diesen dann doch sehr geringen Zinserhöhungen kommt oder ob sie nicht doch nochmal die 0,5 wählen.
Andererseits, solche Spekulationen braucht man ja, um ein bisschen Musik in die Märkte zu bringen.
Ach Lars, als alter Saarländer hast du doch keine Angst vor schwarzen Löchern, oder?
Der wie üblich erste Einblick in die heutige Ausgabe. Damit herzlich willkommen. Ich bin Josie Müller, die Redakteurin von The Pioneer in Berlin. Zugeschaltet sind aus Düsseldorf Justus Haukapp und aus Freiburg Lars Feld. Guten Morgen.
Ja, liebe Frau Müller, liebe Hörerinnen und Hörer, einen wunderschönen guten Morgen oder guten Tag, wann auch immer Sie diesen Podcast hören. Wir freuen uns sehr, heute mit Ihnen wieder über die wirtschaftlichen Aussichten diskutieren zu können und das ein oder andere Zusatzthema, natürlich auch die Bundesliga.
Ja, auch von meiner Seite, liebe Hörerinnen und Hörer, ein herzliches Willkommen bei unserem Podcast. Lars, ich freue mich auf die Diskussion mit dir, denn streng genommen diskutieren wir beide ja miteinander und gar nicht so richtig mit den Hörerinnen und Hörern. Und mit Ihnen, liebe Frau Müller, freue mich, dass wir jetzt wieder ein bisschen uns über die wirtschaftlichen Entwicklungen auf der Welt unterhalten können.
Also angesichts der Zuschriften, die ich dann immer wieder so kriege, sind das schon auch Diskussionen mit den Hörerinnen und Hörern, ja.
Okay, da hast du recht, da hast du recht. Wir gehen auch immer wieder darauf ein, was uns so zugetragen wird.
Schauen wir zunächst schnell auf die heutigen Themen. Es wird ein Ritt von Berlin über Rom nach Paris. Zunächst eine Bewertung der neuen Konjunkturdaten. Die deutsche Wirtschaft ist ja doch recht ordentlich gewachsen. Wo kommt die Dynamik her und welche Gefahren lauern noch? Dann nehmen wir uns das Haushaltsloch von 12 Milliarden Euro vor. Muss das Bundesfinanzministerium wirklich groß den Rotstift ansetzen? Anschließend weiter nach Rom. 3 Monate ist Giorgia Meloni als Ministerpräsidentin Italiens jetzt im Amt. Wie sehr bestätigt sie bislang Sorgen aus gesamteuropäischer Sicht? Dann weiter nach Paris, wo am heutigen Sonntag der deutsch-französische Ministerrat mit Macron und Scholz zusammenkommt. Wo liegt die Kritik an der weiteren wirtschaftlichen Zusammenarbeit? Und schlussendlich widmen wir uns in der Nachspielzeit wettbewerbsökonomischen Fragen der Bundesliga. Dazu eine Frage aus Ihren Reihen. Wir haben Hörerpost. Wir beginnen unsere Reise mit den neuen Konjunkturdaten. Herr Feld, die deutsche Wirtschaft ist im vergangenen Jahr um fast 2% gewachsen. Das ist doch wirklich mal eine gute Nachricht, so zum Jahresbeginn.
Ja, absolut. Also der Kanzler war zuletzt sehr zuversichtlich, dass eine Rezession sogar vermieden werden kann. Wirtschaftswachstum 2022 war nach der ersten Schätzung des Statistischen Bundesamts 1,9%. Das heißt schon auch, dass es, die genauen Zahlen liegen ja noch nicht vor, wenn das vierte Quartal ein stagnatives war und gar kein Minus vor der ersten Vorkommastelle steht, dass wir noch nicht einmal zwingend in eine technische Rezession mit 2 negativen Quartalen kommen müssen. Das heißt zwar dann trotzdem, dass man sich fragen muss, wo jetzt im laufenden Jahr 2023 die Dynamik herkommen soll, um mehr Wirtschaftswachstum zu produzieren. Aber es ist, wenn nach dem gegenwärtigen Stand nicht ganz so gut läuft, nicht ganz so dynamisch, dann immer noch eine Stagnation und keine schwere Rezession. Das ist schon eine gute Nachricht, mit der man ins neue Jahr gestartet ist. Und insgesamt sieht es nicht ganz so schlimm aus, wie befürchtet.
Ja, ich würde das unter der Rubrik verbuchen, Schwein gehabt. Da haben uns sicherlich ein paar Faktoren geholfen jetzt. Ich denke insbesondere auch an die Wetterfaktoren. Der doch sehr milde Winter hat dazu geführt, dass die Energiepreise nicht in Höhen geschossen sind, die wir befürchtet hatten. Insbesondere die Gaspreise sind deutlich geringer, als wir befürchtet haben. Die Speicher sind deutlich voller. Das hat auch positive Wirkungen auf die Strompreise letztendlich. Dazu hatten wir teilweise sehr üppige Ausbeute bei Windenergie, was auch zu sinkenden Strompreisen geführt hat. Und das hat sicherlich nicht nur einen direkten Effekt, dass es natürlich ganz vorteilhaft ist, wenn die Energie nicht so teuer ist für die Wirtschaft, sondern ich denke, es hat auch so einen gewissen psychologischen Faktor, dass man sieht, naja, so schlimm kommt es dann doch nicht. Gleichwohl das ist dann eben auch Glück. Also fürs Wetter können wir nichts, auch wenn, glaube ich, Herr Habeck jeden Tag eine Kerze angezündet hat, damit es so kommt, wie es kommt. Wir sehen aber auch, dass wir noch einige Hausaufgaben vor uns haben. Hier erinnere ich mal an die Studie, die das ZDW diese Woche vorgelegt hat. Deutschland fällt im Standortwettbewerb eher zurück.
Erstens weiß ich gar nicht, ob Herr Habeck so katholisch ist. Also wenn man die Grünen zum Tode von dem emeritierten Papst Benedikt dem 16. gehört hat, kann man da Zweifel haben, dass er Kerzen anzündet.
Ich bin da nicht ganz im Bilde, Lars. Kann man als Protestant keine Kerzen anzünden?
Doch, du kannst alle möglichen Kerzen anzünden. Nur wenn du Kerzen anzündest, um dafür zu sorgen, dass keine Gasmangellage entsteht, vielleicht wäre es dann günstiger, nicht Wirtschaftsminister zu sein. Also ich glaube, es waren nicht so sehr die Kerzen, sondern er hat sich ansonsten auch angestrengt, dass es ein bisschen besser läuft als befürchtet.
Das hört sich jetzt aber gemein an, Lars. Er hat sich sehr bemüht, ja. Also
Nein, man muss schon, also jetzt mal ganz ernsthaft. Die Bundesregierung hat sich ja schon im Sommer sehr intensiv darum bemüht, die Speicher zu füllen, für eine bessere Gasversorgung zu sorgen. Wir beide haben ja viel schon diskutiert darüber. Natürlich hätte man sich auch noch im Hinblick auf Atomstrom oder Fracking, gerade auch wenn es um Strukturfragen geht, also um die mittlere Frist, mehr anstrengen können. Aber für diesen Winter ist wirklich viel passiert. Das ist jetzt nicht so gewesen, dass die Bundesregierung geschlafen hätte. Und dafür war das Wirtschaftsministerium hauptsächlich federführend. Ja. Was man aber auch noch hinzufügen muss, also neben der eigenen wirtschaftspolitischen Anstrengungen und dem Glück aufgrund des relativ warmen Winters, kommt als weiterer Punkt hinzu, dass ja auch diejenigen, die im vergangenen Jahr den Zusammenbruch des Abendlandes heraufbeschworen haben, das aus bestimmten Interessenlagen herausgemacht haben, nämlich dass auch ordentlich Subventionen gezahlt werden. Die sind jetzt vielleicht in diesem Umfang nicht nötig und manche in der Industrie werden auch enttäuscht sein, vor allen Dingen, wenn man noch die Boni- und Dividendenregelungen mit hinzunimmt. Ist das vielleicht nicht ganz so im Sinne mancher Industriekapitäne ausgefallen. Aber diese Art der Übertreibung, die dann zu medialer Hysterie und zu großen Sorgen in der Bevölkerung führt, die kann man sich eigentlich auch sparen. Ja? Also ein bisschen was an Nüchternheit in solchen Situationen ist auch hilfreich.
Momentan sind im Übrigen auch die Gaspreise auch für die nächsten Jahre so niedrig, dass ich hoffe, dass dort auch größere Teile der Industrie sich jetzt über Terminkontrakte eindecken. Wir kriegen das jetzt zwischen 38 und 60 Euro für die nächsten 3 Jahre. Wenn man das nicht machen möchte, muss man das auch nicht tun. Aber ich würde dann auch ungern hören, dass in 2 Jahren wieder das große Stöhnen kommt, dass man jetzt doch die Hilfe vom Staat braucht, um das billige Gas zu bekommen.
Ja. Wo liegen wir beim Strom? Weißt du das auch?
Die waren jetzt sehr schwankend. Die Terminkontrakte habe ich mir angeguckt. Wir haben natürlich eine sehr starke Windausbeute gehabt, teils sogar negative Preise wieder gehabt auf dem deutschen Strommarkt. Ja. Da sind die größten Sorgen erstmal entfallen.
Ja, also wenn man das so anschaut für die Wirtschaftsentwicklung, sieht das dann dieses Jahr gar nicht so schlecht aus. Wenn man fragt, wo kommt die Dynamik gegebenenfalls her, haben wir ja einerseits durch den erforderlichen Strukturwandel einiges, was zu tun ist, was auch die Investitionstätigkeit anregen sollte. Wir haben andererseits sicher noch Nachholeffekte, die nach Corona noch nicht vollständig wahrgenommen worden sind, auch beim privaten Konsum. Was die Entwicklung sicher ziemlich dämpfen wird, das ist die Bauwirtschaft, die angesichts der höheren Zinsen größere Schwierigkeiten gegenwärtig hat. Also es war schon letztes Jahr so, dass es die Bauinvestitionen waren, die extrem gebremst haben, die ins Negative gingen. Das ist dieses Jahr auch zu erwarten. Das waren sicher auch die Baupreise und da kann es auch zu einer gewissen Beruhigung kommen im Laufe des Jahres. Aber die höheren Zinsen werden jedenfalls die Investitionstätigkeit in der Bauwirtschaft bremsen und hemmen. Und damit sind wir eigentlich bei der zweiten Seite dieses stagflationären Umfeldes, denn die inflationäre Entwicklung ist nicht wirklich gestoppt. Also wir werden zwar in einzelnen Monaten, so wie schon im Vergleich November auf Dezember, jeweils im Vergleich zum Vorjahresmonat, einen vermeintlichen Rückgang der Inflationsraten sehen. Also statistisch ist es ein Rückgang, vermeintlich bezogen auf den Inflationsprozess, weil ja, wenn man Energie wegnimmt, also die Energiepreisentwicklung rausrechnet und damit auch alles, was so regulatorisch kommt, auch unsere Gasrechnungs- und Stromrechnungsbremsen, dann ist weiterhin ein Anstieg der Inflationsrate da. Im Euroraum lag die Inflation ohne Energiepreise im November im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 7% und im Dezember bei 7,2. Rechnet man die Kerninflation, also noch Nahrungsmittel, Tabak, Alkoholpreise raus, dann sind wir bei 5 zu 5,2, also auch ein leichter Anstieg. Insofern ist die Dynamik noch da und die EZB wird weiter die Zinsen erhöhen müssen.
Ja, aber nun gab es ja die Woche schon Spekulationen, wonach die EZB bei ihrer übernächsten Entscheidung, also Mitte März, die Zinsen nur noch um 25 Basispunkte anheben wird. Das wäre doch nun wirklich eindeutig zu wenig.
Also wenn diese Spekulationen tragen und es kommt so, schätzen Sie das völlig richtig ein. Ja, das ist zu wenig meines Erachtens. Es müssen 50 Basispunkte sein, mit denen man jetzt wieder nach oben geht. Meines Erachtens kann man das nicht sagen, dass wir jetzt wirklich schon klar den Peak erreicht hätten und dass das jedenfalls runtergehen wird. Klar, es treten Basiseffekte und alles andere auch noch auf. Ja, die Energiepreise werden jetzt dieses Jahr im Vergleich zum Jahr 22 nicht mehr in der gleichen Dynamik nach oben steigen. Aber trotzdem sieht man ja, dass diese Preiserhöhungen in der ganzen Bandbreite der Güter und Dienstleistungen angekommen sind. Wenn die Kerninflation hochgeht, ist das ein Zeichen dafür. Und man muss auch sagen, die Löhne gehen ja noch einmal hoch. Auch dieses Jahr und kommendes Jahr sind Lohnabschlüsse schon da. Der öffentliche Dienst ist noch gar nicht abgeschlossen, obwohl das gegebenenfalls real gerechnet eine Nullrunde ist oder vielleicht sogar ein Reallohnverlust, sind ja 5-6% Lohnsteigerung faktisch die Zweitrundeneffekte, die dann auch in den Folgejahren noch einmal zur Inflationsdynamik führen können. Also mit anderen Worten, wir sind da nicht durch und vielleicht werden die Spekulationen mit 25 Basispunkten dann enttäuscht. Ich kann es nur hoffen, dass das der Fall ist. Andererseits, solche Spekulationen braucht man ja, um ein bisschen Musik in die Märkte zu bringen.
Aber es ist gerade in dem Kontext, dass einige ja schon nach der letzten Zinserhöhung enttäuscht waren und nochmal auf 75 Basispunkte gehofft hatten, sag ich mal so. Ich glaube, Lars, du hast es auch gesagt, 0,75% sind besser als 0,5%.
Ja.
Also von daher wäre ich auch ein bisschen skeptisch, ob die Europäische Zentralbank jetzt so schnell quasi auch wieder zu diesen dann doch sehr geringen Zinserhöhungen kommt oder ob sie nicht doch nochmal die 0,5 wählen.
Ja, und der nächste Zinsentscheid, der steht ja schon in anderthalb Wochen an, Anfang Februar. Den nehmen wir uns natürlich in der nächsten Ausgabe vor. Lassen Sie uns weiterspringen. Ein Ausflug noch ins Bundesfinanzministerium. In der Planung für den Haushalt des kommenden Jahres fehlen 12 Milliarden Euro. Herr Feld, Sie sind da ja ganz nah dran, inhaltlich und persönlich. Macht Ihnen dieses Finanzloch in irgendeiner Form Sorgen?
Ach Lars, als alter Saarländer hast du doch keine Angst vor schwarzen Löchern, oder?
Ja, natürlich. Wenn man in der Montanindustrie groß geworden ist, da bin ich natürlich nicht. Ich habe ja nie irgendwie unter Tage oder so gearbeitet. Aber dann hat man schon auch eine Vorstellung, was ein schwarzes Loch ist. Ja. Und sowieso angesichts der Haushaltsnotlage, die das Saarland in den vergangenen Zeiten auch verfassungsrechtlich ja anerkannt bekommen hat, weiß man auch, was Löcher im Haushalt sind. Nein, ich bin relativ gelassen gegenwärtig. Es geht dabei ja immer um die Frage, wie werden die Vorgaben erreicht, die die Ressorts vom Bundesfinanzministerium bekommen. Wir haben ja einen Top-Down-Haushaltsprozess, ein Top-Down-Haushaltsverfahren, bei dem das Bundesfinanzministerium erst einmal den Ressorts sagt, was möglich ist für das kommende Jahr. Das beginnt schon Anfang des vorherigen Jahres, also jetzt für 24. Und die werden dann gerne auch protestieren, nach draußen gehen, die Ressorts, und sagen, dann können wir dieses oder jenes nicht realisieren und hier wird der Rotstift angesetzt. Aber es ist ein normales Verfahren, bei dem es jetzt nicht so gravierend ist, wie das jetzt aktuell in der Presse daherkommt. Man muss halt feststellen, dass die Interessengruppen, die gegebenenfalls von etwas niedrigeren Haushaltsansätzen dann auszugehen haben, schon frühzeitig auf die Barrikaden gehen wollen, ja, um sicherzustellen, dass sie die Mittel dann doch bekommen. Und von daher rührt möglicherweise die aktuelle Tonalität. Also ich bin ziemlich gelassen, vertraue auf die Verhandlungsfähigkeit des zuständigen Staatssekretärs und des Ministers und denke, dass wir im Jahr 24 die Schuldenbremse dann wieder einhalten werden, genauso wie dieses Jahr. Vielleicht darf ich auch noch hinzufügen, vor dem Hintergrund der nun etwas Gelassenheit befördernden Prognosen und Wirtschaftslage, Aussichten in der Wirtschaftslage, kann man vielleicht auch davon ausgehen, dass im jetzt laufenden Jahr weniger Defizit anfallen wird als ursprünglich befürchtet und der Kommission gemeldet. Denn die Gasrechnungs- und Stromrechnungsbremsen müssen ja bei viel niedrigeren Preisen eben auch nicht so teuer werden.
Ja, also beim Gaspreis gilt das, beim Strompreis werden wir es mal sehen. Tatsächlich, aber es könnte natürlich sein, dass dieses sogenannte Sondervermögen dann doch nicht ausgeschöpft wird.
Ja, das, was wir beide immer wieder diskutiert haben, du glaubst mir ja nicht, wenn ich sowas sage, ja. Dass Sondervermögen dazu da sind, dass man die Situation beruhigt mit großen Beträgen im Schaufenster und nachher muss man nicht so viel ausgeben. Aber da kommt es auch auf das Geschick des Ministeriums an, dass die Zweckentfremdung dieser Mittel nicht stattfindet.
Ja, und ich befürchte, dass sozusagen die internationale Gaspreisentwicklung mit dem Sondervermögen doch nicht unbedingt, ursächlich was zu tun hat.
Nein, natürlich nicht. Aber die Spekulation auch beim Sondervermögen darauf, dass man diese riesigen Beträge nicht braucht, die war schon frühzeitig da im Finanzministerium. Deswegen irgendwann auch die Bereitschaft, so einen großen Betrag an Kreditermächtigungen auch hinzunehmen.
Ja, aber es wäre doch möglich, das Geld dann anderweitig zu nutzen, oder?
Die Möglichkeit ist ja immer da, aber man sollte es nicht nutzen. Es ist ja kein Geld übrig. Es sind ja nur Kreditermächtigungen, die noch nicht genutzt sind. Also von daher hoffe ich schon, dass es gelingt, diese vielen Wünsche und zusätzlichen Ideen, tollen Ideen, für was man alles Geld einsetzen könnte, dass sie da nicht zum Tragen kommen.
Lars, du bist ja im Bereich der öffentlichen Haushalte mehr zu Hause als ich. Ich hatte das auch immer so verstanden, dass das Sondervermögen gerade als solches außerhalb des Haushalts als Sondervermögen definiert werden kann, weil es quasi zweckgebunden im Grunde ist und man nicht das für alles Mögliche ausgeben kann.
Genau so ist es. Du hast absolut recht. Es ist zweckgebunden und deswegen rede ich von Zweckentfremdung. Ja? Man hat ja eine Möglichkeit, diesen Zweck wieder zu ändern. Ja, du könntest jetzt sagen, jetzt machen wir das aus den übrigen Kreditermächtigungen, machen wir ein neues Sondervermögen Krankenhaus zum Beispiel. Da steht ja eine Krankenhausreform beispielsweise an. Und die Länder erhoffen sich ja angesichts der zwei wichtigen Landtagswahlen in Hessen und Bayern am 8. Oktober, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass da zusätzliche Mittel kommen anstelle der Schließungen von Krankenhäusern, die ja vielfach diskutiert werden, die niemand so richtig will vor Ort. Jetzt heißt das Ding Wirtschaftsstabilisierungsfonds, Justus. Also da ist der Zweck auch nicht so klar und eng. Nicht wie bei der Bundeswehr. Ja, Bundeswehr kannst du sagen, Brunnenbohren in Namibia, das kommt mit diesem Bundeswehr-Sondervermögen eigentlich nicht in Frage. Ja. Es sei denn, wir machen da Tauchgänge als Training.
Okay, aber der Weg von der Krankenhausfinanzierung zur wirtschaftlichen Stabilisierung ist auch ein weiter, würde ich sagen.
Ist ein weiter, ja. Aber das Ding heißt ja nicht Konjunkturstabilisierung, sondern es heißt Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Ganz viel kann man da drunter packen.
Dann würde ich als nächstes gleich Deutschland-Stabilisierungsfonds empfehlen, ja, oder?
Ja, wir hatten auch schon mal einen Deutschlandfonds, das stimmt. Also es gibt alles. Aber gut, es kommt eben darauf an, dass es in einem engen Rahmen bleibt. Also mal sehen, wie das gelingt.
Lassen Sie uns zum nächsten Stopover kommen, von Berlin nach Rom. 3 Monate ist Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni jetzt im Amt. Das ist noch nicht viel, aber wenn wir uns ihren ersten Haushalt anschauen, dann ist er gar nicht so weit entfernt von dem ihres Vorgängers Mario Draghi. Diese Sorge aus EU-Sicht hat sich also erstmal nicht bestätigt. Dafür bekommt sie zunehmend Feuer aus der eigenen Wählerschaft. Wie bewerten Sie denn all das?
Also ich habe eine relativ günstige finanz- und wirtschaftspolitische Einschätzung zu dieser Regierung. Schon vor der italienischen Wahl im September vorigen Jahres haben mich meine italienischen Freunde und Kollegen beruhigt und darauf hingewiesen, dass Frau Meloni am Ende keine andere Politik machen wird, also Haushaltspolitik und Wirtschaftspolitik, als Mario Draghi. Und dass es vielleicht auch in vielerlei Hinsicht etwas günstiger wird, weil so manche hochfliegende Pläne, die zurückgehen auf die Cinque Stelle, kassiert werden oder so nicht zustande kommen, wie sie ursprünglich mal auch noch zu Draghis Zeiten geplant waren, weil die Cinque Stelle nicht mehr in dieser Regierung sind. Insofern in gewisser Hinsicht beruhigend. Man sollte nur nicht absolut sorgenlos mit Italien umgehen. Zwar bleibt Frau Meloni auf dem tragischen Pfad der haushaltspolitischen Solidität, aber wenn man sich jetzt beispielsweise auf den Finanzmärkten betrachtet, wer kauft denn im Moment italienische Staatsanleihen? Und warum ist der Zinsaufschlag, den die Italiener etwa im Vergleich zu Spanien zahlen müssen, dann darf man nicht ganz beruhigt sein. Also im spanischen Fall haben wir einen Zinsaufschlag von 2%, im italienischen 4%. Und das ist schon ein Unterschied, der erklärungsbedürftig ist. In Spanien gibt es eine Reihe von internationalen Käufern auf den Sekundärmärkten, also private Anleger, die dort kaufen, die spanische Anleihen nachfragen, die sie haben wollen. Für italienische Anleihen ist diese Nachfrage deutlich geringer. Und in dem Maße, in dem die EZB eben als Käufer aussteigt, und sie wird ja ab dem Frühjahr dieses Jahres auch ihre Bruttoanleihekäufe allmählich zurückführen, also nicht mehr alle fällig werdenden Anleihen Italiens ersetzen durch neue, sondern eben manche nicht mehr nachfragen. Also das ist sozusagen die Janusköpfigkeit dieser Einschätzung. Einerseits sieht das ganz gut aus und man kann sich jetzt nicht beschweren über Frau Meloni, das macht sie ganz gut. Beispielsweise den Tankrabatt, den sie noch während der Wahl versprochen hat, da versucht sie sich jetzt so aus der Affäre zu ziehen und den gar nicht mehr weiterlaufen zu lassen. Also alles ganz geschickt. Auf der anderen Seite ist die Marktsituation noch nicht beruhigend.
Der Zinsunterschied, der dürfte sicherlich in Teilen noch anzeigen, eben, dass es ja in der Hinsicht keine Erfahrung mit ihr gibt. Also nach 3 Monaten ist es sicherlich zu früh für eine langfristige Einschätzung. Zinsen spiegeln ja auch immer ein gewisses Risiko wider oder die Kehrseite der Medaille, könnte man sagen, ist ein gewisses Vertrauen, dass das Ganze auch so bleibt, wie es ist. Und von daher finde ich das jetzt auch nicht so überraschend, dass es da noch Zinsunterschiede gibt, weil da die Erwartungen sicher noch unsicherer sind in Bezug auf Italien.
Das Stichwort Unsicherheit nehmen wir mal mit, wenn wir jetzt nach Paris weiterziehen. Der deutsch-französische Ministerrat kommt nun doch zusammen, perfekt getimt, zum 60. Jahrestag des Élysée-Vertrags, der am 22. Januar 1963 unterzeichnet wurde, treffen sich Olaf Scholz und Emmanuel Macron. Im Herbst war das Treffen gecancelt worden aufgrund der politischen Irritationen, muss man ja wohl doch sagen. Frankreich hatte um Verschiebung gebeten. Vor diesem Hintergrund, Herr Haukap, Herr Feld, was erwarten Sie oder erhoffen Sie sich von diesem Treffen jetzt?
Ich hoffe, dass die unangenehmen Dinge, die man in ein solches Treffen projizieren könnte, nicht zustande kommen. Ob das nun hinsichtlich der Wirtschaftspolitik in der EU ist. Bruno Le Maire hat kürzlich noch mal einen Vorstoß gestartet, in der Industriepolitik noch viel stärker in Richtung Produktionsziele und Ähnlichem zu gehen. Also noch weiter, als das Peter Altmaier damals vorgeschlagen hat, was ich sehr problematisch finden würde. Auch andere Ideen dabei, die EU noch mehr in die Pflicht zu nehmen, industriepolitische Projekte mit EU-Geldern zu finanzieren und dafür einen neuen schuldenfinanzierten Fonds aufzulegen. Alles das sind höchst problematische Dinge. Und das andere Problem, das zu Differenzen zwischen Paris und Berlin geführt hat, das ist die Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Deutschland hat im Zuge des Ukraine-Kriegs nochmal viel klarer, als Paris das gemacht hat, festgestellt, dass die Sicherheitsgarantien für Europa hauptsächlich von den USA kommen. Während Frankreich sich ja wünscht, auch in alter Tradition eine größere europäische Eigenständigkeit in der Verteidigungspolitik, möglichst unter französischer Führung, da irritiert natürlich die Hinwendung oder Zurückwendung der Deutschen an den transatlantischen Partner. Denn die Sicherheitsgarantien für den europäischen Kontinent kommen von den Vereinigten Staaten.
Die Industriepolitik, die erfährt ja ohnehin eine gewisse Renaissance. Auch in Teilen der Europäischen Kommission gibt es große Freundinnen und Freunde. Bisher habe ich zumindest unseren Wirtschaftsminister so wahrgenommen, dass er dem nicht ganz so zugeneigt ist wie Peter Altmaier. Das war aber, zumindest bei den Staatssekretären gibt es auch große Freunde der Industriepolitik. Wir sind schon in einer Welt, wo doch wir uns von Technologieoffenheit immer weiter entfernen, immer stärker bestimmte Technologien sehr selektiv fördern und hoffen, dass wir es aufs richtige Pferd setzen, dann oder beziehungsweise gar nicht aufs Pferd, müsste man in dem Fall sagen. Aber die Zeichen sind nicht allzu günstig. Also der Zeitgeist spricht eher für Industriepolitik. Das wird dabei wird häufig übersehen, dass Industriepolitik ja auch irgendwie finanziert werden muss, wenn das in irgendeiner Weise durch Subventionen oder andere staatliche Hilfsmaßnahmen geschehen soll und das auch irgendwo herkommen muss. Und in einer Zeit, wo die Wettbewerbsfähigkeit teilweise leidet, also letztendlich können nicht lauter, sagen wir mal, nicht wettbewerbsfähige Industriezweige sich gegenseitig finanzieren. Das funktioniert nicht.
Aber um da jetzt doch nochmal das Pferd aufzugreifen, Herr Haukapp, kann es nicht passieren, dass wir als Europäer letztlich zu Fuß gehen und die USA und China an uns vorbei galoppieren?
Ja, der Galopp in China, würde ich sagen, der ist nicht mehr ganz so schnell. Also jetzt, wenn wir uns nochmal die letzten Zahlen angucken, da ist das Wirtschaftswachstum auch ordentlich eingebremst worden. Die hatten zwar noch 3% jetzt im letzten Jahr, aber auch weniger als sie erwartet haben. Da stottert's auch ein bisschen, würde ich sagen. Und auch mit dem Wandel in der Covid-Politik ist das natürlich jetzt erstmal kein Selbstläufer, dass wir jetzt ein großes Wachstum sehen werden in diesem Jahr. Und auch die Industriepolitik ist nicht überall so erfolgreich, wie das manchmal dargestellt wird in China. Sehr erfolgreich sind hingegen dort auch tatsächlich häufig private Unternehmen. Also das wird hier auch teils doch sehr als industriepolitischer Erfolg verkauft, der bei genauerer Betrachtung dann nicht immer so sehr auf Industriepolitik, sondern teilweise auch einfach auf Liberalisierungsmaßnahmen in der chinesischen Volkswirtschaft zurückzuführen ist.
Ja. Das Problem ist natürlich, in einer Zeit, wie wir sie nach dem Fall des Eisernen Vorhangs hatten, war es ja auch einfach, die Position zu beziehen, Industriepolitik ist des Teufels, die Beihilfe sollte streng sein, keine Subventionen irgendwelcher Art. Heute wird das alles schwieriger, denn wir haben einerseits die Transformation hin zur Klimaneutralität. Klimapolitik ist ein weltweites öffentliches Gut und vermutlich gehört dazu eben auch als begleitende Maßnahme eine gewisse Industriepolitik. Da wird es dann schwerer, anstatt kategorisch Nein zu sagen, muss man manchmal sagen Nein, manchmal Ja und dann irgendwie bräuchte man eine klare Maßgabe, wann man Ja und wann man Nein sagt. Und zum anderen haben wir im Hinblick auf die sicherheitspolitischen Aspekte zusätzliche Herausforderungen. Da sind wir erst am Beginn der industriepolitischen Impulse. Im Moment wird Industriepolitik vor allen Dingen mit dem Thema Klimaneutralität in Verbindung gebracht. Der nächste Schritt wird sein, dass wir es stärker im Hinblick auf Sicherheits- und Verteidigungsfragen zusammenbringen. Also etwa die Subventionen für Intel am Standort Magdeburg sind ja ein solches Argument. Ja, Halbleiterproduktion in Europa zu halten, weil sie sicherheitspolitisch so relevant ist. Dieses Thema wird weiter zunehmen in der Diskussion. Und da werden wir immer wieder große Mühe haben, Justus, alles, was es da in Industriepolitik gibt, abzuwehren. Denn für die Sicherheitspolitik kann man sich ganz, ganz vieles vorstellen. Da könnte man denken, dass die Stahlproduktion ja entscheidend ist für die Rüstungsgüter und man deswegen auch noch einmal Stahl subventionieren sollte. Also solche Dinge werden dabei sicher nochmal aufkommen. Also davon bin ich fest überzeugt.
Da reicht es ja vielleicht schon, wenn man ab und zu mal ein bisschen Munition produziert.
Ja, das Schöne wäre ja, wenn wir die bestellen würden, Justus. Weißt du, einen 2-Milliarden-Auftrag haben die Niederlande an Munitionsbestellung an die deutsche Rüstungsindustrie geliefert. Voriges Jahr. Warum hat das Deutschland nicht geschafft? Kannst du mir das erklären?
Das Beschaffungswesen der Bundeswehr ist ein äußerst interessantes Thema, muss ich sagen, und äußerst diffizil. Und da kann ich dem neuen Minister nur viel Glück wünschen, da die Reformen tatsächlich voranzubringen. Du hast aber recht, das Beschaffungswesen an sich ist ja ein elementarer Teil auch von Industriepolitik oder kann es sein zumindest. Und da interessanterweise, wo man eigentlich Hebel hat zur Industriepolitik, wird sie ja nicht besonders gut genutzt bei uns.
Ja, es geht auch um Instrumente. Also wenn man sich den Inflation Reduction Act anschaut, der mit Inflation wenig zu tun hat, sondern vor allen Dingen Industriepolitik ist in den USA und es wird viel darüber diskutiert, wie die Europäer das kontern sollten. Die Amerikaner arbeiten ja nicht mit komplexen Verfahren, bei denen dann eine Firma oder ein Konsortium oder ein Staat beantragt, bestimmte Subventionen zahlen oder empfangen zu dürfen, sondern da wird einfach mit dem Tax Credit gearbeitet und dann hat man halt andere Möglichkeiten. Ich denke, wir werden in dieser Hinsicht sicher das ein oder andere nochmal diskutiert sehen. Und sobald es zum Thema Lockerung von Beihilferegelungen kommt, wird der Vorwurf da sein, das hilft Deutschland und Frankreich, den großen Ländern, aber es hilft nicht den kleineren. Es hilft schon nicht Italien und deswegen brauchen wir wieder einen neuen schuldenfinanzierten Fonds. Das sind also alles Themen, die uns in den nächsten Jahren immer und immer wieder auf den Tisch gelegt werden. Alles sehr unangenehm.
So wird es uns nicht langweilig.
So kann man es auch sehen. Musik. Wir kommen zur Nachspielzeit. Die Bundesliga ist endlich aus der Winterpause zurück und passend dazu haben wir Hörerpost bekommen. Eine E-Mail von Andreas Müller aus Dortmund. Er schreibt: Lieber Herr Feld, lieber Herr Haukapp, ich bin begeisterter Hörer Ihres Pioneer-Podcasts. Großes Kompliment. Er ist wie Sie Fußballfan, als Dortmunder dem BVB anhängig und er hat zwei Fragen fußballerischer Natur. Ich lese mal vor. Wie ist die UEFA Champions League aus wettbewerbsökonomischer oder wettbewerbspolitischer Perspektive zu betrachten? Dort gibt es ja offensichtlich keinen offenen Wettbewerb mehr. Diese Frage können wir vielleicht zum Champions League Start noch mal genauer anschauen. Die zweite Frage passt zu diesem Wochenende ganz perfekt, nämlich ob nicht auch die Bundesliga unter wettbewerbspolitischer Sicht in eine Dysfunktionalität steuert bzw. schon mittendrin ist. Müsste man nicht hier auch zu Regelungen finden, die sich an den amerikanischen Ligamodellen wie beispielsweise NFL oder NBA orientieren?
Das ist eine sehr gute Frage und das sind im Übrigen Fragen, die unter Sportökonomen und Wettbewerbsökonomen schon seit Jahren eigentlich rauf und runter diskutiert werden. In der Tat, wenn am heutigen Sonntag unser Podcast ausgestrahlt wird, dann wissen die Hörerinnen und Hörer, wie Leipzig gegen Bayern München gespielt hat am Freitag. Jetzt zum Zeitpunkt, als wir es aufnehmen, wissen wir das noch nicht. Aber sollte die Bayern gewinnen, dann sind sie schon wieder wahrscheinlich so weit voraus, dass auch die nächste Meisterschaft, naja, sicher ist er vielleicht noch nicht, aber sehr wahrscheinlich werden dürfte. Und da ist natürlich eine gewisse Gefahr, das kann man nicht von der Hand weisen, dass es den Leuten irgendwann zu langweilig werden könnte. Und der Fußball an sich hat ja eine Besonderheit, dass der Wettbewerb das ist, was man eigentlich verkauft. Auf anderen Märkten ist der Wettbewerb mehr ein Mittel zum Zweck. Wir wollen Wettbewerb, damit gute Produkte erzeugt werden und das günstig produziert wird und die Leute eine Auswahl haben. Im Fußball ist es der Wettbewerb an sich, den die Leute so spannend finden. Also die wollen tatsächlich sehen, in allen Sportarten kann man sagen, wer läuft am schnellsten, wer springt am weitesten und wer spielt am besten Fußball. Das lebt natürlich von einer gewissen Spannung. Es gibt eine äußerst umfangreiche Literatur dazu, wie kann man das eigentlich messen, die sportliche Ausgeglichenheit einer Liga. Aber die Befunde sind schon so, dass ein Mindestmaß an einer Ausgeglichenheit hilfreich ist, um die Spannung und damit auch die Attraktivität für Zuschauer und damit auch die Attraktivität für Sponsoren und Geldgeber letztendlich hochzuhalten. Und die Bundesliga hat gewisse Mechanismen. Etwa bei der Verteilung der Gelder, der Erlöse aus den Medienrechten wird ein gewisser überschaubarer Finanzausgleich hergestellt zwischen den Vereinen. Aber letztendlich sehen wir doch, die Ungleichheit, auch die finanzielle Ungleichheit in der Bundesliga nimmt eher zu. Und ich würde sagen, das ist richtig in dem Sinne, dass die Bundesliga aufpassen muss, sozusagen, dass es nicht zu langweilig wird und der interne Wettbewerb an Attraktivität verliert. Gleichwohl, die amerikanischen Regeln kann man schlecht auf die Bundesliga als solche übertragen. Das könnte man, wenn man wollte, überhaupt nur europaweit machen. Was sind die Regeln? Die Regeln sind etwa solche, dass es ein Drafting-System gibt. Also es wird immer reihum, darf jeder sozusagen die Spieler verpflichten. Da gibt's, das ist in der NBA so, in der National Football League und so weiter. Und das funktioniert natürlich, weil sie im Prinzip Monopol haben, also man kann also fast nirgendwo anders professionell Football, American Football spielen als in Amerika. Das heißt also, das klappt ganz gut. Wenn wir uns jetzt auf so ein System einigen würden, dass also den ersten Zugriff auf den besten Nachwuchsspieler im nächsten Jahr dann, wer ist momentan Tabellenletzter, wenn das jetzt Schalke 04 bekäme, dann würde dieser Spieler wahrscheinlich sagen, nee, also unter diesen Umständen spiele ich dann doch lieber in England, Frankreich oder Spanien. Und das heißt also, das könnte man nicht so einfach implementieren, dieses System. Gleichwohl heißt das nicht, dass man nicht gar nichts tun sollte. Was vielen vielleicht nicht bewusst ist, diese 50+1 Regel, also dass momentan auch Investoren keine Mehrheit an einem Verein erwerben dürfen, die steht ja unter einem gewissen Beschuss vom Bundeskartellamt, insbesondere weil es eben Ausnahmeregeln für Hoffenheim, Leverkusen und Wolfsburg gibt und letztendlich durch intelligente Gestaltung Leipzig sich dran vorbei manövriert hat, ohne die Regeln formell zu verletzen. Das sorgt natürlich zum einen bei den Fans für Unmut, aber ist auch eine gewisse Wettbewerbsverzerrung, die da entsteht, weil andere Vereine, die im Prinzip auch sagen, wir hätten Investoren an die Hand, man denke da früher an Hannover 96 oder selbst 1860 München oder ähnliche, sagen, wir würden ja gerne da mitmischen, wenn wir könnten. Also denke, die Lösungen sind nicht ganz einfach, aber die Befürchtungen sind, glaube ich, nicht von Hand zu weisen. Es ist schon eine Gefahr, dass es irgendwann langweilig wird, wenn immer derselbe Meister wird, auch wenn Lars sicherlich der Fußball schön anzugucken ist, den die Bayern häufig spielen, vielleicht nicht immer.
Ja, also jetzt haben wir ja diesen langen Monolog meines verehrten Kollegen und St. Pauli-Mitglieds Justus Haukapp gehört. Ich bin ja froh, dass er wenigstens noch die Interaktion mit der europäischen Ebene mit im Blick hat. Es macht ja wenig Sinn, in der Liga Regeln zu finden, die dann auch die Starken so schwächt, dass wir in Europa gar nichts mehr zu melden haben. Der einzige Verein, der wenigstens regelmäßig ins Achtel, häufig ins Viertel, immer wieder mal ins Halbfinale und dann sogar ins Finale und zum Champions-League-Sieg kommt, ist ja der FC Bayern München, der jetzt bei dieser Kritik an der 50-plus-1-Regelung und den Umgehungstatbeständen, die wir da haben, gar nicht genannt ist. Ja, also ein Verein, der einfach über viele, viele Jahre ordentlich gewirtschaftet hat. Die Frage ist doch eher, inwiefern man über eine Veränderung der 50-plus-1-Regelung die Liga insgesamt wettbewerbsfähiger macht, so wie das die Briten mit ihrer Liga geschafft haben. Also die Premier League, die englische Premier League, ist ja nicht umsonst deswegen so interessant, weil es viele Vereine gibt, in denen Großinvestoren tätig waren und die dann auch in der Lage waren, gutes Personal zu akquirieren, insbesondere auch gute Trainer, viele deutsche Trainer, wenn man sich es genau betrachtet. Also eigentlich ist das Problem eher dort zu suchen, wenn wir die europäische Ebene anschauen. Und wegen mir kann man irgendwann auch überlegen, ob man dieses Champions-League-Gefüge ändert oder eine europäische Super League schafft. Das stört mich dann auch alles nicht. Aber ich finde schon, dass angesichts der bisherigen Stärke einzelner Bundesliga-Mannschaften in Europa, deren Schwächung nicht der richtige Weg sein kann, um die Bundesliga insgesamt attraktiver zu machen.
Richtig, es kann sicherlich nicht darum gehen, die Bundesliga stärker zu machen, indem man allen sozusagen eine Kugel Blei ans Bein hängt, indem man aber dennoch sozusagen versucht, dazu zu kommen, dass es mehr als einen Verein gibt, der doch sozusagen unter den Top Ten auch bei den Erlösen im europäischen Fußball mitspielt. Denn letztendlich hatte Otto Rehagel an der einen Stelle nicht recht. Er hat ja behauptet, Geld schießt keine Tore. Empirisch ist das widerlegt, Geld schießt leider Tore.
Absolut, ja. Ja gut, spielt auch Jugendarbeit eine Rolle und von daher bin ich ja auch ganz froh, dass es Mannschaften wie den SC Freiburg gibt, die in der Lage sind, mit einer tollen Jugendarbeit vorne mitzuspielen und hin und wieder die Großen zu ärgern.
Ich glaube, das freut alle. Es ist nicht so, dass ein hohes Budget ist garantiert, sozusagen, dass man gut ist. Aber natürlich sieht man an der britischen Liga die Ausgeglichenheit, auch die finanzielle Ausgeglichenheit auf einem hohen Niveau. Natürlich führt doch dazu, dass es sehr spannend wird und man international erfolgreich ist.
Also auch in der Bundesliga gibt es noch einiges an Optimierungspotenzial. Für heute belassen wir es aber dabei. Vielen Dank Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Melden auch Sie sich gern mit Fragen oder Anmerkungen. Schicken Sie einfach eine E-Mail oder Sprachnachricht an kontakt@mediapionier.com. In jedwedem Fall freuen wir uns, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe wieder mit an Bord sind.
Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie uns heute wieder zugehört haben. Wir freuen uns über alle Zuschriften, die Sie uns senden und können auf die Art und Weise mit Ihnen weiter diskutieren. Und beim Fußball sind wir natürlich noch lange nicht am Ende.
Ja, also auch von meiner Seite einen schönen Sonntag oder auch eine schöne Woche, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis in 14 Tagen. Bleiben Sie uns gewogen. Wir freuen uns, wenn Sie wieder einschalten.
Feld und Haukapp. Das Ökonomie-Briefing mit Professor Dr. Lars Feld und Professor Dr. Justus Haukapp. Ein Pioneer Original.